zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder zusammen mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik. Guten Tag.
Pass mal auf, ich habe hier ein Zitat, das lese ich dir jetzt mal vor. Und du sagst mir A, von wann das ist und B, dann können wir mal drüber sprechen. Also, Zitat kommt. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte. Von also merkst du, welche Richtung...
Also würde ich so unterschreiben, Herr Kollege.
Ja, so sieht's aus. Ne? Die Generation der Studierenden, die wir jetzt gerade haben, ist... ist die schlimmste, die es je gab.
Ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Ich habe sowas Ähnliches mal gehört. Kann das sein, dass es von Sokrates oder sowas
ist? Ja, fast. Also Sokrates hat auch so ein Zitat. Also das Zitat jetzt, was ich gerade gebracht habe, das ist von aus dem Jahr 3000 vor Christus von den Sumerern. Also ne, Jugendkritik gibt es schon etwas länger. Das, was du meinst und was wahrscheinlich viele vielleicht so ein bisschen in diesem Zuge im Kopf haben, ist, also sind zwei verschiedene Zitate, die auf Sokrates zurückgehen. Einmal, die Kinder von heute sind Tyrannen, sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer.
Kenne ich auch.
Ja, kennst du auch. Und die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Alter, Sokrates 400 vor Christus. Also von daher, ja, lass uns das doch mal zum Anlass nehmen, um zu diskutieren. Ist die aktuelle Generation der Studierenden, die bei uns in Birkenfeld ist, aber auch deutschlandweit, und da gibt es ja genug Kritik, haben wir das Ende des Abendlandes jetzt gerade da und eigentlich können wir zumachen.
Also super spannend und darüber redet man ja öfters mal und das ist im Prinzip in jedem Kollegengespräch bei uns mehr oder weniger ein Thema, dass wir alle kopfschüttelnd am Tisch sitzen und uns an die guten alten Zeiten, also an die vermeintlich guten alten Zeiten erinnert. Und mich beschleicht da immer das Gefühl, ich vermute, dass die Profs im Kollegengespräch der Uni Mannheim vor 30 Jahren das Gleiche über so Typen wie mich gedacht haben und sofort. Ja, das hast du ja gerade wunderbar zitiert. Also das ist keine neue Information.
Ja, genau, das sehe ich, also sehe ich genauso. Das ist, glaube ich, eher dieser, ich nenne es jetzt mal Generationenkonflikt, der ja dann auch auf verschiedenen anderen Ebenen zutage tritt, auch wenn wir jetzt ja beide keine Gesellschaftswissenschaftler sind. Aber ich glaube, ja, also bei uns im Fachbereich ähnlich. Also das ist auch wiederum beschworen, mit denen kann man ja gar nichts anfangen. Und also hast du das selber so erlebt als Student? Also ich meine, wir waren ja auch mal auf der anderen Seite des Tisches.
Nee, ich erinnere es nicht, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich natürlich als Student den Austausch mit dem Prof über solche Themen nicht hatte. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass die damals schon das Gleiche erzählt haben. Und ich glaube, was wir ja alle permanent spüren und beobachten, die Sumerer, genauso wie Sokrates, genauso wie vielleicht unsere Profs, genauso wie wir heute, ist einfach Veränderung. Und die ja permanent stattfindet. Und das ist, was ich ganz bewusst bei mir im Hörsaal sehe und erlebe. Und was ich schon auch manchmal ein bisschen bedauere, was ich auch ganz, ganz genau bei der Ausbildung meines Sohnes beobachtet habe, wie wird das gemacht, wie gehen die da ran, was ist gut, was ist schlecht, wie würde ich das machen. Und ich glaube, wir müssen einfach damit klarkommen, dass sich permanent Bildung, die Art, wie man Wissen aufnimmt und auch die Interessenlage logischerweise verändert. Was ich, glaube ich, ein Thema, was ich wirklich glaube zu beobachten ist, dass die Leute ein bisschen leichtgläubiger geworden sind. Und ich schiebe das, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form sozialwissenschaftlich fundiert ist, aber ich schiebe das so ein bisschen auf das Internet und die Entwicklung der sozialen Medien und so weiter. Die, wenn die heute Informationen suchen, ich meine, das machen wir ja alle, dann fragen wir irgendeine künstliche Intelligenz oder Google oder was weiß ich, oder irgendwie gucken wir bei Wikipedia und haben dann irgendwie das Gefühl, wir haben vielleicht richtige Antworten gefunden. Und ich glaube, das ist, was uns alle ganz oft beunruhigt und was wir komisch finden, weil das so wenig hinterfragt wird. Und ich erlebe ganz, ganz selten Studenten, die tatsächlich einen wissenschaftlichen Aufsatz lesen und das hinterfragen. Aber ich erlebe gleichermaßen ganz oft, wenn ich welche in ihren Abschlussarbeiten betreue, zu mir trauen sich meistens nur welche, die wahrscheinlich eher überdurchschnittlich sind, die wollen das dann. Und denen sage ich auch, hör zu, jetzt habt ihr hier studiert und jetzt sollt ihr beweisen, dass ihr in der Lage seid, mit wissenschaftlichen Methoden irgendein Thema zu bearbeiten. Dann macht's bitte auch mal wissenschaftlich und das funktioniert so. Und ich habe schon ganz oft erlebt, dass Leute da total Spaß dran gefunden haben und sich reingefressen haben und dieser Art von, ich sage jetzt mal, altmodischem Wissenserwerb auch ein bisschen genossen haben. Und das ist natürlich eine tolle Erkenntnis. Das gibt's auch.
Ja, also ich sehe das ähnlich. Also es ist sicherlich ein anderes Lernen, aber ich glaube, da hilft immer der Rückblick in unsere Zeit, als wir die Lernenden waren, also sowohl Schule als auch als Hochschule. Also die Diskussion damals, als in den 80er Jahren der Taschenrechner aufgekommen ist, mit den Ansätzen, oh, das Ding muss verboten werden. Klar, die Generation hat noch gelernt, mit Logarithmentafeln zu rechnen, um komplexe Multiplikationen dann über Logarithmentafeln zu lösen. Und man sagen muss, Leute, ernsthaft, ihr habt so ein einfaches Werkzeug mit dem Taschenrechner. Aber auch da hieß es ja schon, oh Gott, und jetzt ist alles vorbei. Heute haben wir dann, wie du sagst, das Internet, Wikipedia. Der nächste Schritt wird dann der ChatGPT sein, der in den Alltag voll integriert wird. Und damit einfach vieles komplett verändert. Denn also du musst viele Sachen nicht mehr auswendig wissen. Früher musste man vielleicht, ne, weil man ja den Zugriff auch nicht hatte auf das Wissen, vieles auswendig können. Aber das ist ja auch didaktisch keine Leistung, ja, wenn ich Dinge einfach nur auswendig lerne. Also gibt ja die Witze und wir beide sind keine Mediziner oder Juristen. Das heißt, wir können das ja machen. Ne? Also wenn die beim Lernen für eine Klausur, wenn da zwischen noch ein Telefonbuch liegt, können die da danach auch auswendig. Und das ist tatsächlich so. Ich habe das erlebt im Studium in Aachen. Da habe ich dann mal Medizinstudenten Nachhilfe in Physik gegeben fürs Physikum, was also wirklich eine harte Prüfung ist im Medizinstudium. Und der Student, der konnte Formeln auswendig. Ich dachte, leck mich an der Tasche. Also krass, konnte ich nie als Physiker. Ich konnte die Dinger zwar herleiten. Ich glaube, da ging es um die, was ist mir noch hängen geblieben, ich glaube, das Strömungsvolumen durch irgendwelche Kanülen. Ne? Also da wächst nämlich die Menge, wie viel Flüssigkeit fließt durch ein Rohr, wächst, glaube ich, mit der vierten Potenz des Radius. Heißt also, verdoppel ich den Radius, gibt es halt 16 Mal mehr Flüssigkeit. Also ne, für Mediziner wichtig bei einer Spritze. Der konnte die komplette Formel hinballern.
Aber er hat nicht verstanden, was er macht.
Genau, und dann habe ich gefragt, was passiert, wenn du jetzt den Radius verdoppelst? Und der Student dann, Radius? So, das heißt also, stumpfes Auswendiglernen, weil das reicht für die Prüfung. Da kann man sagen, na gut, der Mediziner, vielleicht muss es nicht wissen. Andererseits wäre es ja ganz gut, wenn man auch versteht, was man lernt. Solche Dinge brauche ich heute sicherlich nicht, denn das kann ich einfach im Internet nachgucken.
Also und das ist bei mir von Anfang an Philosophie. Dass ich habe noch nie, du weißt ja, in FINA viel Finanzmathematik, viele Formeln. Ich habe von meinem ersten Profsemester an Formelsammlungen an Klausuren getackert und habe gesagt, bitte, bitte lernt niemals eine Kapitalwertformel auswendig. Das ist totale Zeit- und Gehirnzellenverschwendung. Aber bitte versteht, was die Formel kann, weil ich werde in der Klausur irgendwas fragen, wo ihr die Formel braucht und sie sehr wahrscheinlich umstellen müsst. Und dann müsst ihr wissen, was sie tut und was sie euch für Informationen liefert. Aber bitte nicht auswendig lernen. Das fanden sie eigentlich ganz cool, die Studis.
Genau, nee, ich habe das bei mir in der Thermodynamik am Anfang auch so gemacht. Das ist ja keine Leistung. Klar, so ein paar Grundgleichungen sollte man nicht einfach können, aber das kommt dann, wenn ich sie anwende, automatisch. Also auch da der Witz wird, jetzt haben wir ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem technischen, mit technischem Hintergrund, ne, der Physiker hat halt ein-ohmsches Gesetz, also ne, Strom und Spannung, die URI-Gleichung, U ist gleich R mal I, Spannung ist gleich Widerstand mal Strom. Mediziner haben halt 3-ohmsche Gleichungen, weil die einfach das, auch das Umstellen dieser einfachen Gleichung, das lernen die einfach auswendig. Das ist für die einfacher, als die Mathematik dahinter zu verstehen, die ja ganz ehrlich trivial ist. Aber da muss ich sagen, dass, wo ist die Leistung, jetzt eine komplexe Formel auswendig zu können? Ich muss wissen, wo sie herkommt, wie ich sie anwende. Aber das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun oder Können zu tun, wenn ich solche Sachen kann. Ich meine, gleiches Beispiel ist mit Latein. Also ich habe Latein in der Schule gehabt. Das mag fürs Sprachverständnis hilfreich sein, wenn man im Sprachenbereich sich auch vielleicht weiterentwickeln möchte. Da ist es sicherlich wichtig, diese romanischen Sprachen zu können. Ich habe es danach nie wieder gebraucht. Man übersetzt auch nur vom Lateinischen ins Deutsche, nie umgekehrt. Ich fände es mal spannend gefunden, wie im Englisch- oder Französischunterricht mal Latein zu sprechen. Ja. Darauf ist dieser Lateinunterricht gar nicht ausgerichtet. Man übersetzt immer nur in eine Richtung. Und ich kenne das noch von meiner Frau. Da war es in Bochum an der Uni so, wenn du dort promovieren wolltest, musst du in manchen Fachrichtungen noch das Latinum nachweisen, um promovieren zu dürfen. Obwohl das mit dem Fach überhaupt nichts zu tun hat. Das war reine Schikane, weil war halt früher so.
Ja, aber das ist, glaube ich, die Verbindung. Das ist, wenn, ich sage jetzt mal, die ältere Generation der Meinung ist, so gehört das, das ist althergebrachte, gute, humanistische Bildung und da braucht man halt ein Latinum, egal ob das was mit dem Studiengang zu tun hat. Und das ändert sich eben. Und wenn heute keiner mehr Latein spricht, dann bedeutet das bestimmt für manche älteren Gesellen, das ist die totale Verrohung der Bildungslandschaft. Jetzt studiert man XYZ Pädagogik und kann auch nicht mehr Latein. Wie schlimm. Ja. Ja.
Ich muss auch da sagen, also wie du sagst, mit diesem der Blick zurück, das haben wir immer so gemacht. Das war ja früher auch so. Vielleicht da direkt nochmal so ein Zitat, weil ich das hier gerade offen habe. Hier steht, knapp 50% aller Lehrlinge zeigen mangelhafte oder stark defizitäre Leistung in der Mathematik. Das ist eine Aussage von der DIHK, also der Deutschen Industrie- und Handelskammer, aus dem Jahr 1965. Das heißt, die Generation, die sich heute mokiert über, die können ja gar nichts mehr und haben ja gar keine Ahnung, die haben das ja auch schon gehört. Also das ist, ne, beim Latein, also wo ist der Sinn, wo ist der Nutzen? In einer modernen Gesellschaft, wenn ich entsprechende Hilfsmittel habe. Ja. Ich bin sogar der Meinung, vielleicht ist es dann auch eine Befürchtung, wenn ich jetzt sehe, was KI heute kann im Bereich von Übersetzungen. Ja. Also muss ich in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder 15 Jahren noch Sprachen lernen oder haben wir nicht den Babelfisch im Ohr? Und ist das schlimm?
Nee, also sehe ich genauso. Ich glaube, also bei Sprachen wird sich jetzt ganz schnell ganz viel ändern. Davon bin ich überzeugt.
Und das ist ja sogar gut, denn Kommunikationshürden führen zu Auseinandersetzungen. Und wenn ich miteinander kommunizieren kann, und wie geil ist das denn, wenn ich künftig in einem Kurs bin, ich spreche in meiner Muttersprache, die ich am besten kann, und jeder Student, jede Studentin, die in meinem Kurs sitzt, aus verschiedensten Ländern der Welt, hören meinen Text, natürlich vernünftig übersetzt, in ihrer Muttersprache. Und können dann auch ihrer Muttersprache antworten. Das ist eine viel bessere Kommunikation. Klar, trainiert das Gehirn und da wird sofort Argumente geben, warum Sprachenlernen wichtig ist für die Neuronen im Hirn. Das kann man ja auch machen, sollte man auch machen. Aber ich muss jetzt nicht nur Französisch und Latein und Italienisch und sonst irgendwas lernen, sondern es reicht, Sprachkompetenz zu haben und dann muss ich nur sagen, aber wie du sagst, ne, die muss ich trotzdem haben, die muss irgendwo herkommen, die fällt nicht vom Himmel.
Aber jetzt, wo du das erzählst, das ist, also du redest nicht von Zukunftsutopien, sondern es findet heute schon statt. Das ist mir vor ein paar Wochen passiert. Ich habe unsere ausländischen Studierenden im internationalen Studiengang unterrichtet, saßen ganz voll in der ersten Reihe, so 5 Chinesen, und haben mir so mit so für mich gewöhnungsbedürftigen Gesten ihr Handy so in meine Richtung gehalten. Ich habe mich da total aufgeregt und wollte dann wissen, was sie da machen. Dann bin ich hin und weil ich das zunächst mal als unhöflich empfunden habe, ich habe gedacht, die wollen mich aufnehmen oder so.
Ja.
Ich fand das ganz befremdlich, wenn da ein paar Leute sitzen und dir das Handy so halb verheimlichend entgegenstrecken.
Ja.
Das fühlte sich doof an. Ich wollte wissen, was die wollen, weil was sie da machen. Und dann haben die mir das gezeigt. Die Sprachen, die haben zwar irgendeinen Englischtest gemacht, aber du weißt, wie das ist mit den Englischtests. Ja. Und die haben jedenfalls mein Englisch nicht verstanden, kann natürlich auch an meinem Englisch liegen. Und dann haben die mir, die haben ein Programm auf ihrem Handy, das nimmt meine Stimme auf und übersetzt das real-time in Chinesisch. Und so verfolgen die meine Vorlesung. Funktioniert natürlich zunächst mal nur One-Way, weil du kannst dir ja nichts fragen. Ja, dann brauchen die ein paar Sekunden, um sich das durchzulesen und dann überlegen sie sich eine Antwort und dann wollen sie gerne auf Englisch antworten, aber können das nicht so richtig gut. Aber da habe ich gemerkt, wie nah wir eigentlich schon dran sind. Also das funktioniert ja schon. Ich spreche und die erfahren das schriftlich in Chinesisch. Wenn die sich einen Knopf ins Ohr stecken, liest denen das in derselben Sekunde auch noch irgendeine künstliche Intelligenz vor und dann hören die mich auf Chinesisch.
Ja, ja, genau.
Und dann ist es ja nur noch ein ganz kleiner technischer Schritt, bis das dann in einer, ich sag jetzt mal, einer Geschäftssituation oder so auch umgedreht funktioniert, dass ich einen Knopf im Ohr habe und ich Deutsch spreche und die Chinesisch sprechen und wir uns die ganze Zeit unterhalten. Also ich glaube, da sind wir eine Sekunde davor.
Sehe ich genauso. Ich selber nutze das in meinen Veranstaltungen, also PowerPoint zum Beispiel oder die Microsoft-Produkte können das, dass die automatisch Untertitel einblenden. Das heißt also, währenddessen du die Präsentation laufen hast, hört der Computer zu, schickt das dann in die USA, dort wird es dann übersetzt und du hast zwei Zeilen automatische Untertitel. Mein Google macht das ja auch bei YouTube, auch da sind ja alle Videos untertitelt, das dauert dann ein, zwei Tage nach dem Hochladen, dann hast du erstmal die Untertitel in der gesprochenen Sprache und dann kannst du auch noch auswählen, dass dieser gesprochene Text automatisch in jede beliebige Sprache übersetzt wird. Mhm. Und auch da, das ist, wie du sagst, nur noch ein kleiner Schritt, bis das gehen tut das jetzt schon, das muss man nur vorbereiten, das geht noch nicht live, dass die KI in der Lage ist, dann dein gesprochenes Wort zu übersetzen, sogar mit deiner Stimme, weil die dann mit deiner Stimme trainiert werden kann und dann auch noch die Lippen synchron machen kann.
Ja.
Das heißt, also jeder sieht dich, was ja absoluter Wahnsinn ist. Wobei, also das ist jetzt ja der Sprachbereich, jetzt rutscht auch schon wieder in den KI-Bereich rein. In der Mathematik und in den Naturwissenschaften ist es ja ähnlich. Also wie viele Vorlesungen ich in meinem Studium hatte und Inhalte, wo ich sage, boah, das war Schikane. Da hat der Nutzen für meine physikalischen Kompetenzen war verschwindend gering. Das musste so nicht, hätte so nicht sein müssen. Das hätte man viel besser machen können, aber war halt so. Und trotzdem wird der Prof gesagt haben, oh Gott, ey, sind da alle Steppen, die da vorne sitzen, die haben alle keine Ahnung. Geht mal irgendwo, weiß ich nicht, was machen, Müll sammeln oder ohne jetzt den Müllleuten da zu nahe treten zu wollen. Aber wir haben gesagt, also mit Mathe könnt ihr nichts anfangen, die hier alle sitzt. Aber wie ist denn dein Eindruck jetzt bei den, also ist das ein echtes Problem, was wir haben an den Hochschulen? Oder?
Dass die Studis immer blöder werden? So sinngemäß,
das, was meinst du? Genau. Nee. Dass das Gefühl da ist, eigentlich werden die immer dürfer.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube aber, man darf einen Effekt nicht unterschätzen. Ich glaube, insbesondere in den letzten, lass mal sagen, 10, 15 Jahren, ist ja Hochschulbildung insofern viel diverser geworden, dass die Hochschulzugänglichkeit total geöffnet wurde. Also vor 50 Jahren war der Besuch einer Universität ja noch was Elitäres. Das ist es ja heute überhaupt nicht mehr. Heute kannst du ja auch bei uns studieren, wenn du nur eine Ausbildung hast und 2, 3 Jahre dort gearbeitet hast. Die Hürden sind ja so viel kleiner geworden, ja, dass das logischerweise auch bei uns den Eindruck vermitteln muss, dass jetzt nicht immer nur Top-Tier-Abiturienten da vor uns sitzen. Es ist ja auch gar nicht so. Ich glaube, das ist was es gibt. Ich denke, wenn man den Durchschnitt messen würde, dann würde man feststellen, einfach schon allein durch diese neue Regulierung, dass es Niveau ein bisschen gesunken ist. Das ist so. Und etwas, was völlig unbestritten ist, ich glaube, die Sprachkompetenz, aber das schiebe ich auch auf Computer und Handy und Co., die Sprachkompetenz, also die Schreibkompetenz, nicht Sprachkompetenz, die ist total katastrophal im Sinkflug. Also da beobachte ich wirklich eine Veränderung. Wenn ich heute sehe, wie Leute mit Sprache schriftlich umgehen, Kommasetzung, Groß- und Kleinschreibung, Fremdworte, das empfinde ich als eine Katastrophe. Aber das jetzt mal davon gestellt, glaube ich nicht, dass ansonsten die Leute immer blöder werden. Ich habe immer wieder, ich hatte gestern erst, das ist jetzt ein hervorragendes Beispiel, eine ganz tolle Begegnung. Erstes Semester, ein Student, der auffällt durch Engagement und Mitarbeit, der nach der Vorlesung gesagt hat, Herr Kammert, ich habe noch eine Frage, haben Sie noch ein paar Minuten? Ich sage, selbstverständlich. Und dann sind da fast 20 Minuten Gespräch draus geworden. Ganz anregend. Wir haben sehr unterschiedliche Positionen eingenommen bei dem Thema, was wir diskutiert haben. Aber der war total im Stoff und hat super Zitate gebracht, hat mir super interessante Videos empfohlen auf YouTube, die man mal anschauen kann, um sich da ganz schnell einen Überblick über eine bestimmte Position zu verschaffen. Ja, das war ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch. Ich freue mich richtig über solche Studenten, weil die gibt's ja auch noch. Ja. Die gab's schon immer und die gibt's auch noch heute. Ja, und es gab auch schon immer so ein paar Pfeifen, wo wir uns beide fragen, sag mal, was studierst denn du eigentlich? Das ist vielleicht gar nicht das Richtige. Hier wird nicht jeder automatisch Manager. Ja? Wenn du BWL studierst, wollen ja alle Manager werden meistens. Sondern vielleicht ist deine Heimat ganz woanders, deine berufliche Heimat. Das gibt's heute, das gab's vor 10 Jahren, das gab's wahrscheinlich auch vor 100 Jahren, das gibt's immer.
Sehe ich auch so. Also ich glaube, das ist aber keine Frage der, ich sag mal, schulischen Grundausstattung, die man mitbekommt, sondern eher eine Frage der Motivation. Denn du musst dich halt hinsetzen und auch mal pauken und auch mal wissen, wann du wirklich dich auf den Hosenboden setzen musst, um dann Leistung zu bringen, also Klausurvorbereitung etc. Mein Eindruck ist aber tatsächlich, dass die Studierenden vor allem in den ersten Semestern diesen Sprung von der Schule, geschützter Raum, die Klassenlehrer kennen dich oder die Kurslehrer, du hast einen kleinen Verband und dann kommst du an eine Hochschule und wir sind ja trotzdem klein, also unsere größten Kurse haben vielleicht 100 Leute, aber jetzt gehen wir an die großen Universitäten, wo dann 1000 Leute im Hörsaal sitzen und du wirklich nur eine Nummer bist, dass dieser Kulturschock so groß ist, dass du einfach keine Lernstrategien hast. Ich sehe das jetzt bei der Schule meiner Tochter, auch die versuchen den Kindern Lernstrategien beizubringen. Meine Frau ist ja vom Fach, die fällt aus allen Wolken, was da noch für antiquierte Lehrkonzepte zum Selbststudium noch vermittelt werden. Und ich sage, Leute, das haben wir vor 100 Jahren schon gewusst, dass das falsch ist. Andererseits muss ich sagen, was du jetzt gerade sagtest mit dieser Sprachkompetenz. Ich glaube, das ist aber bei der älteren Generation, und zählen wir uns jetzt mal zur älteren Generation dazu, also auch nicht viel besser. Also wenn ich da E-Mails bekomme, selbst von Kolleginnen und Kollegen mit den höchsten akademischen Würden, erlebst du also sprachlich eine Katastrophe. Und auch das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die du machst von der Schule über das Studium, jetzt Bachelor, Master, also der Sprung, wenn du mal vergleichst, wie sah deine Bachelorarbeit oder damals dann deine Diplomarbeit und wie sah dann deine Doktorarbeit aus? Da ist so eine persönliche Entwicklung durch die intensive Auseinandersetzung mit auch der wissenschaftlichen Sprache, dass, also ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist. Das kann man den Leuten beibringen, relativ gut, wenn man es denen erklärt. Ich würde eher sagen, dass die Schule aus den verschiedensten Gründen und dann auch das Elternhaus, das zähle ich genauso dazu, die Kinder gar nicht mehr anregt, solche Dinge zu machen. Also da auch das Beispiel. Also wenn sich die ältere Generation aufregt, dass die nächste Generation nichts kann, dann sollen die sich mal an die eigene Nase fassen und gucken, wie sie ihre Kinder erziehen. Ob sie die laufen lassen. Ne?
Also das hat ja alles einen Grund. Also das liegt nicht nur an den Kindern. Ja.
Eben, und das ist natürlich so eine Sache, das wird dann gerne mal vergessen, dass man da also auch einen Erziehungsauftrag hat als Elternteile und sich auch da mal auseinandersetzen muss. Also, wir sehen das jetzt wir können unsere Tochter unterstützen, sehr intensiv. Das machen wir auch gerne, macht auch Spaß. Also die ist ja, ich freue mich, ich zwinge die in den Mathe- und Physikleistungskurs, damit ich mal Spaß bekomme in den Aufgaben. Da hat die keinen Bock drauf, aber ist auch noch ein paar Jahre hin. Aber damit ich mal ein bisschen gefordert werde und mal gucken kann, wie weit kriegt ihr Lehrer mich noch in Mathe und Physik. Aber ich glaube, es gibt viele Eltern, die kümmern sich dann auch nicht drum, aus den verschiedensten Gründen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Beide berufstätig, dann musst du die Zeit auch finden und dann irgendwann ab der 8., 9. Klasse bist du da raus. Und was ich dann auch noch, dass ich der Gesellschaft vorwerfe, es ist, weiß ich nicht, nicht gut angesehen, wenn, weiß ich, den meinen Bundeskanzler solltest du kennen, aber ich sag mal, ein paar Ministerpräsidenten oder sonstige Namen alle kennst. Aber was völlig unkritisch gesehen wird, ist, wenn du irgendjemanden mal im Bekanntenkreis fragst, sag mal die binomischen Formeln oder die PQ-Formel zur Lösung einer quadratischen Gleichung. Das ist Wissen, 7. oder 8. Klasse, ja. Mathematik. Ja. Das können die Leute nicht. Und da muss ich sagen, als Naturwissenschaftler, das ist ein Armutszeugnis, dass die Leute nicht mehr wissen, was, wie ich ein rechtwinkliges Dreieck, wie ich da die Seitenlängen berechne. Das ist Basic Mathematik Mittelstufe.
Ja, also die Thematik, die habe ich vor kurzem erst mit im Freundeskreis gehabt. Kinder Abitur gemacht, total im Lernstress. Die Eltern auch promoviert, ja, also schon wirklich Akademiker, schlaue Leute, vor allem überfordert. Aber die haben natürlich ganz andere Jobs, ist klar. Ja, da ging es um Bio. Die haben nichts mehr mit Biologie zu tun, aber mal irgendwann vor x Jahren Bio-Leistungskurs. Aber da war scheinbar nichts mehr da. Aber ich glaube, wenn du mich heute was mit Chemie und Physik fragst, ist auch nichts mehr da.
Ja, das ist halt das Problem. Gut, wenn du es nicht brauchst, vergisst es auch irgendwann. Weil alle haben jetzt, wenn du ein Abitur hast, hast du halt bis in die Oberstufe Englisch gehabt. Und wenn du dann so guckst, wie gut sowohl die Studierenden, sowohl bei uns als auch woanders, aber auch die Kolleginnen und Kollegen teilweise an schlechtem Englisch sprechen.
Ja.
Oh Gott, also jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin muss eigentlich Englisch können, weil das die Wissenschaftssprache ist.
Ja.
Und das ist ja auch unterirdisch, da muss ich sagen, also die ältere Generation schafft es ja auch nicht. Da ist, glaube ich, die junge Generation vielleicht sogar ein bisschen weiter, indem die dann auf Netflix, Amazon Prime und Co. ihre Lieblingsserien vielleicht doch auf Englisch gucken mit deutschem Untertitel statt auf Deutsch. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der Sprache, aber ich glaube, da ist die ältere Generation wirklich schlechter als die junge Generation, was das angeht. Und dann wird das ganze Thema Digitalisierung ja sowieso. Also versucht da mal eine ältere Generation irgendwie so ein Smartphone. Da sind die ja hoffnungslos überfordert.
Und das stimmt. Ja, wie eben, du das schließt den Kreis. Das sind einfach, es ändern sich Kompetenzen, es ändern sich auch, der Fokus ändert sich. Was empfinden die Leute als wichtig und was nicht? Und ich glaube, eine elegante, korrekte Rechtschreibung, das empfinden gar nicht mehr so viele Leute für total wichtig, weil Kommunikation sich ändert. Ich muss ja nur mal gucken, wie die Leute heute in WhatsApp kommunizieren oder in E-Mails. Da wird mit Emojis und was weiß ich was. Also ich finde, wir erleben gerade in unserer Generation, wie sich Kommunikationskultur dramatisch ändert. Aber ich finde, und da bin ich auch ganz knallhart, So eine Hochschule hat ja einen Bildungsauftrag, der über das reine Vermitteln von irgendwelchen Fachkenntnissen aus dem Bereich Investitionen und Finanzierung jetzt in meinem Fall hinausgeht. Ich finde, jemand, der ein Studium abschließt, der sollte auch insofern auf einen Beruf vorbereitet sein, dass der auf einem halbwegs professionellen, anständigen Niveau kommunizieren kann. Ja. Und das, darauf bestehe ich, wenn Studis mit mir via E-Mail beispielsweise kommunizieren. Und die schreiben mir eine E-Mail, die wirklich unterirdisch ist, wo ich sage, nee, jetzt kann ich keine zwei Augen mehr zudrücken, das ist mir jetzt eins über den Durst, dann gibt es bei mir eine Standard-E-Mail, die lautet so ungefähr, sehr geehrte Damen und Herren, Ihre E-Mail-Nachricht habe ich erhalten, sie entspricht im Hinblick auf Stil, Grammatik, Rechtschreibung, Orthographie, nicht den Anforderungen an eine angemessene Kommunikationskultur mit mir. Mit freundlichen Grüßen, Christian Kamdorf.
Ja, sehr schön.
Das schicke ich dann immer hin und dann gibt es ganz oft den Effekt, dass eine vom vollendet formulierte E-Mail-Nachricht zurückkommt. Und dann denke ich, siehst du, hast du was gelernt?
Ja, das hatte ich auch schon. Also auch Studierende, die dann WhatsApp-artige E-Mails schreiben, ohne Anrede, ohne Abschluss, wo ich ja gar nicht weiß, was die Person mir mitteilen will. Und wenn man sie dann darauf hinweist, dann geht's auch. Ne? Da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen erziehen. Dann funktioniert das auch. Denn die Leute können es ja. Die denken nur, ach komm, ich schreibe eh nur per WhatsApp. Die sagen auch, boah, wieso muss ich mit dem Professor eigentlich noch per E-Mail mich austauschen? E-Mail ist so ein antiquiertes Format. Währenddessen wir sagen, auch ein Brief ist ein antiquiertes Format. Ne? Also so schnell ändert sich das. Aber ich gebe dir recht, da erlebt man schon die interessantesten Stilblüten. Aber es klappt dann ja. Und dann kommen auch Schreiben zurück. Da ist dann kein Rechtschreibfehler und kein Zeichensetzungsfehler drin. Das klappt eigentlich ganz gut. Also da ist die Hoffnung ist noch nicht verloren.
Nee, also habe ich nicht verloren. Und wenn man halt negative Erfahrungen gemacht, dann muss man zusehen, dass man es glatt zieht und korrigiert. Und das ist doch Bildung, dass man so ein bisschen von dem Alten noch mitnimmt, aber vielleicht auch, dass wir, die sozusagen jetzt die machen, die Bildung gerade geben, dass die sich auch einlassen auf neue Anforderungen und ja, genau. auf neue Schwerpunkte und was die Leute halt denken, was für sie wichtig ist. Was ich ein bisschen feststelle, das vielleicht noch zum Abschluss, es wäre mal interessant, wie du das empfindest. Wir erleben ja gerade eine Zeit, in der die Studenten sehr, sehr genau auch wissen, dass sie das rare Gut sind. Ich meine, jeder, der von uns mit einem Examen, das jetzt halbwegs vernünftig ist, geht, der kriegt sofort mehrere Jobangebote. Es gibt ja viel zu viele Jobs für viel zu wenig Absolventen. Und ich glaube, das macht die ein bisschen überheblich. Das beobachte ich manchmal. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen Druck aus der Leitung. Und das halte ich nicht für gut.
Ja, das stimmt. Also das ist sicherlich bei den Generationen, also in dieser Babyboomer-Generation, da war das natürlich komplett in die andere Richtung. Da musstest du wirklich mit Leistung hervorstechen aus der Masse. Das Pendel hat sich jetzt komplett gewendet und eine Verbesserung ist ja zumindest in den nächsten Jahren nicht in Sicht. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, wenn die dann mal eingenordet werden und das passiert spätestens, und dann ist es eigentlich schon zu spät, in der freien Wirtschaft, wenn die dann mal in den Job kommen, da weht halt ein anderer Wind. Also solange du in der Schule und auch in der Hochschule bist, in diesem geschützten Umfeld, und selbst wir, die wir eine Hochschule für angewandte Wissenschaften sind, wir sind weit weg von der Realität, das ist immer noch Elfenbeinturm. In der wahren Welt weht der Wind doch deutlich anders. Und darauf muss man, glaube ich, die jungen Menschen besser vorbereiten. Also ich bringe mal das Beispiel, übernommen habe ich es von einem Kollegen, der dann sagt, also pass mal auf, wenn ihr die Leistung, die jetzt mir gerade im Kurs, weiß ich, wie ich das vorbereiten sollen, bringt, wenn ihr in der Probezeit seid im Unternehmen, fliegt ihr raus. Dann ja. Kriegt ihr den leeren Karton, dann ist vorbei. Einmal geht es auf die Finger und beim zweiten macht er das zweite Mal so einen Mist, dann fliegt ihr aus dem Unternehmen raus. Dann sagt das Unternehmen auch nicht, ach, wir brauchen nur die Fachkräfte. Die Schmerzgrenze ist, denke ich, hoch bei den Unternehmen, aber die lassen sich auch nicht alles bieten, weil es am Ende des Tages Geld kostet. Das ist das Problem.
Ja, natürlich.
Von da. Und also der Eindruck, ja, aber jetzt bei den Ingenieuren und Ingenieurinnen, die wir ausbilden bei uns, also so eine Überheblichkeit sehe ich da selten. Also, dass die auch mit irgendwelchen verrückten Gehaltsvorstellungen irgendwie ins Rennen gehen. Ich fange die eigentlich auch, wenn ich dann mit denen mal spreche und sage, so, wie geht es jetzt nach Ende der Bachelor- oder der Masterarbeit weiter? Wo wollen sie hin? Was wollen sie machen? Da versuche ich denen schon so ein bisschen zu erklären, wie der Hase läuft und wo die Reise hingehen wird, worauf man achten sollte. Aber umgekehrt auch sich nicht verstecken müssen. Also die haben eine gute Ausbildung genossen, die sind gut, denen fehlt einfach nur die Erfahrung, dass die auf Knopfdruck irgendwelche Kennzahlen können oder was auch immer was können und abspulen können. Aber die haben eine gute Ausbildung und können problemlos auch mit erfahrenen Personen in einem Unternehmen mithalten. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein muss man denen mitgeben, dass die einfach mit breiter Brust und gleichzeitiger Demut als Neuling in so ein Unternehmen einsteigen. Dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
Ja, ja.
Also, das heißt, die Hoffnung ist nicht verloren.
Nein.
Ganz im Gegenteil, das heißt, das, was da immer propagiert wird, stimmt nicht. Zum Abschluss noch ein kurzes Zitat. Du darfst wieder raten, aus welchem Jahr. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher. Und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten.
Weiß ich nicht, so Goethe sowas in der Art? Ich weiß
nee, 1000 vor Christus aus Babylon. So. Die sind untergegangen, ne? Also von daher.
Ja, da recht haben sie gehabt. Ja,
ja.
Siehst du, gibt es Babylon also, noch oder nicht?
Nee, ja. So sieht's aus. Ja. Also das Ende ist nah. Also von daher, das Ende ist nicht nah. Man darf sie ja nicht ins Boxhorn jagen lassen und von der älteren Generation da erzählen lassen, wie es funktioniert. Das wissen die jungen Menschen, glaube ich, ganz gut. Von daher, vielen Dank, Christian, dass wir das mal so offen und tatsächlich doch auch mit ähnlichen Ansichten diskutiert haben. Und ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Jawohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Henrik.
Bis dann, ciao. In der nächsten Woche spreche ich mit Gunther Gehlert, einem Kollegen von der Fachhochschule Westküste aus Heide. Mit ihm möchte ich mich über die aktuelle Entwicklung zum Thema Wasserstoff austauschen und in 2 Wochen gibt es dann wieder einen Podcast gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.